Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Ach, das bin ich.
Ja, siehst du, du wirst auch immer zuerst genannt.
Das bist du.
Ja, ja.
Da, wo ich bin, da ist vorne. Patrick.
So, ich weiß nicht, ob ich das gut heiße. Du hast heute wirklich einen schäbigen Tag.
Kollege Linke beschwert sich.
Ja,
meine
weil
Laune
du mich nur rund machst.
Nein, das stimmt doch
gar nicht. Ich werde hier runtergebuttert. Ach, komm hierher, ich werde runtergebuttert. Ach. Übrigens, deine Vanillekipferl, die du gebacken hast, schmecken richtig kacke. Schmecken noch nicht mal nach Vanille. So, ich hatte Vanillekipferl, es ist Weihnachtszeit, aber du hast gebacken, die schmecken überhaupt nicht nach Vanille.
So. Gerade hast du noch was anderes gesagt.
Ich habe gesagt, die schmecken nicht. Ich habe nichts anderes gesagt. Die schmecken nicht nach Vanille, habe ich gesagt.
Du hast
Vanille.
Ich habe mich streng ans Rezept
gehalten. Du hast selber gesagt, sie schmecken null nach Vanille.
Du bekommst nie wieder einen Keks von mir.
Doch. Weißt du was? Ich will aber keinen Keks von dir. Der Vanillekipferl ist nicht so gut wie meine Spitzbuben.
Ja.
Die waren lecker.
Ja, klar, die haben wir auch zusammen gemacht.
Ja. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Nix.
Trink mal ein Glas Wasser, dann hörst du auf zu labern. So. Mhm. Furchtbar. Heute ist ein ganz besonderer Tag.
Ja, wir haben eine Sonderedition hier.
So, heute hauen wir nämlich mal richtig raus.
Mhm. Heute gibt es Kochbuchpreis Spezial.
Wir müssen eigentlich unser Jingle oder unsere Sachen, wir rezensieren immer zwei Kochbücher, ist völliger Quatsch.
Ja.
Heute geht's mal voll in die
Folge. Heute sind es 15
also,
oder
so. Bewaffnen Sie sich jetzt schon mal mit einem Zettel und einem Stift. So.
Ja.
Oder bei uns in den Querverweisen steht die ganze Liste oder Litanei der ganzen Bücher, die wir heute raushauen. Denn Hintergrund ist, Herr Wagner, wir sitzen saßen in der Jury des Deutschen Kochbuchpreises bei kaisergranat.com.
Ja, genau.
Wir lernen. Warum lernen wir das? Weil wir ein Interview geführt
haben. Ja, genau. Mit Ben Cordes, das ist das Aushängeschild, sage ich mal. Einer von dreien im Team. Mhm. Ne, aber der macht so die Moderation und man kann sagen, ist der Chef, glaube ich. So. Ne? Oder der gefühlte Chef.
Der gefühlte Chef.
Chef der Herzen.
Auch schön, wenn man sagt, ich bin der gefühlte Chef.
Chef der Herzen von kaisergranat.com, einem Kochbuchportal und dem Deutschen Kochbuchpreis.
Genau. Und da sitzen wir in der Jury und haben drei Themenpakete zu beackern gehabt.
Genau, diesmal nur drei, weil wir hatten ein wenig...
Wir haben gelernt.
Nee, wir hatten noch wenig Zeit, wir zwei, deswegen...
Ja, deswegen, das war letztes Mal zu viel.
Nee, es ging, aber ich hatte noch sehr viel zu tun nebenher und dann war halt mir nicht möglich.
Du hast ja noch ein Leben abseits deiner Sammelleidenschaft.
Abseits dieses Podcasts habe ich noch ein Restleben, ja. Stimmt.
Ein Restleben.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja, sollen wir direkt in Medias Res gehen?
Ja, wir müssen ja noch sagen, dass du Gregor Wagner bist und ich Patrick Linke.
Das haben wir im Jingle gehabt.
Okay, was müssen wir noch sagen? In jeder Folge rezensieren wir eigentlich zwei Kochbücher.
Heute sind es 15 oder so.
15, genau. Und unterhalten uns im Anschluss...
Mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
In welcher Rolle auch immer.
Ja, heute der schon gerade erwähnte Ben Cordes.
Mhm. Und dann würde ich sagen... legen wir los.
Geht's direkt los?
Naja, ich würde sagen schon. Ich meine, dass deine Vanillekipferl nicht geschmeckt haben, haben wir ja schon gesagt.
Ja, ist klar.
So.
Check 1.
Genau, und wir waren, wir hatten zugeteilt bekommen die Kategorien Orient.
Mediterran
und
Vegan.
Und Vegan.
Vegan wird ein großes Thema sein im Januar.
Genau, da kommen wir auch noch. Ist ja dann schließlich Veganary.
Siehst du? Sag mal so. Du sagst Veganary.
Ja.
January. Veganary sagst du.
Ach so, das heißt das Veganary.
Veganary.
January, Veganuary.
Veganuary. Veganuary ist das doch.
Veganuary?
So.
Okay.
Du hast doch da ein Buch stehen, Veganuary, aus dem DK-Verlag.
Okay.
Das haben wir übrigens nicht besprochen, das möchten wir auch nicht besprechen.
Ja. Bist du still jetzt?
Bitte? Wieso?
Ja.
Kann ich doch sagen.
Ja, haben wir nicht besprochen.
Nein, haben wir nicht besprochen. Bitte.
Vielleicht im Januar.
Wer weiß.
Ja, genau. Also, es ist ja so mit den Kategorien, man kann sich vorher anmelden, was man so haben möchte an Kategorien, wo man sich sieht. Wir haben gesagt, wie immer, wir machen alles. Wir sind omnikompetent und können alles.
Weil wir auch omnivoren sind.
Genau.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Bis auf, es gab ein paar Ausnahmen. Brot, Wein, Getränke und ich glaube Sterneküche. Es wird sowieso von Fachleuten besetzt und da haben wir auch gesagt.
Ich möchte mal sagen, bei Getränke.
Ja, klar.
So. Also, wir legen los, ich würde sagen, mit Check 1.
Genau, der Jingle, den habe ich schon vor
Hast
fünf
du schon?
Minuten.
Ach, gut.
Ja, der lief da schon, hat Monika schon. Ja, egal.
Ich habe noch einen Rest Vanillekipferl in meiner linken Krone.
Ja, viel Spaß. 2-3. Viel Spaß.
Übrigens, ich war heute übrigens bei der Zahnreinigung.
Ja, und? Hm,
weißt du, wenn sie sagen, 1, 4, 0, 1, 2, 0, 3, 4, 0, 4, 4, 0,
2, Befund. 3,
so.
Ohne
Wusstest
Befund?
Du?
Ja, wusste ich. Ja. Ich weiß auch.
Herr Linke, Sie sind eine Null.
Ja, du hast mir gesagt, du hättest so viele Termine heute gehabt. Ja. So viele Termine. Zahnreinigung an Termin, ja? Oh, dein Stress. Oh,
Entschuldigung. Entschuldigung.
Entschuldige bitte. Ah, oh, Fußpflege, Zahnreinigung. Wahnsinn. Da war ich noch in der Autowaschanlage. Ey, ich weiß nicht, wohin mit meiner Zeit.
Sag mal, weißt du was? Was?
Ja, ja.
Deine Vanillekipferl. Sind ekelhaft.
So, ich fange an mit mediterran.
Bitte mach das.
Mediterran.
So.
Und zwar, das haben wir uns ein bisschen, was heißt aufgeteilt, du hast ein Buch davon beackert.
Habe ich nicht, ich habe mehrere davon gemacht, aber ja. Wir besprechen heute nicht alle, weil zwei davon waren ja auch schon Thema in unserem Podcast.
Ja, das stimmt, genau. Du hast, was neu war Soul. Ne? Von
Sol.
Sam und Sam Clark.
Nicht Sol, sondern Sol, wie die Sol. Sonne. Mhm.
Sol. Mhm. Von Sam und Sam Clark.
So.
Erschienen DK Verlag für 29,95 zu haben. Was war denn da los, Patrick?
Das ist, fragst du mich jetzt ernsthaft, darf ich das raushauen?
Ja.
Ich fand das sehr bemüht mediterran. Okay. Ich fand das so, das habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, ich fand das gewollt mediterran und es ist meines Erachtens nach kein gutes mediterranes Buch.
Okay. Weil zum Beispiel gab es als Zutaten...
Es gibt Nordseekrabben, also nicht nur das, aber es gibt ein Rezept Nordseekrabben mit brauner Butter, wo ich so gedacht habe, das ist nicht mediterran, das kann mir keiner erzählen.
Ja, okay.
Jetzt ist das möglicherweise ein Ausreißer, verstehe ich, oder was heißt Ausreißer? Vielleicht gibt es, also ich habe in Mallorca oder in Spanien noch keinen gesehen, der Nordseekrabben isst, aber das mag ja sein, dass das vielleicht irgendwo dort auch gegessen wird.
Ja.
Aber das ist nur eines von mehreren Beispielen, wo ich sage, nee, das hat mich leider nicht überzeugt.
Gut.
Auch wegen dem Layout nicht, von den Bildern nicht. Das ist alles so wie aus dem Katalog zusammengebastelt. Zumindest ist das der Eindruck, den ich habe.
Da warst du auch ein bisschen Ausreißer nach unten in der Jury. Hm. Weil du hast 6,5 Punkte gegeben. Dazu muss man sagen, Kaisergranat ein bisschen ähnlich wie wir, aber dann doch ein bisschen dann doch anders. Die machen von 0 bis 10 Punkten, wie quasi bei uns auch, aber mit Nachkommastellen.
Mhm.
Und da geht es eigentlich erst mit 6 los. Das ist, glaube ich, so ein befriedigend oder so.
Mhm. Aber hast du dir das Buch auch zu Gemüte geführt noch?
Nein.
Nein?
Nein.
Okay.
Du hast gegeben 6,5 Punkte.
Ja, das stimmt.
Insgesamt, das war dann ohne, kam nicht in die Ränge und hatte einen Punktdurchschnitt von 8,0.
Mhm.
So. Ist jetzt nicht so dann super.
Nein. No? Okay. Bin ich auch ehrlich.
Ja, gut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Mediterranen. Kali Oreksi von Con und Sia Karapanagiotidis heißt der Autor. Ars Vivendi ist das erschienen, 32 Euro kostet es. Das ist Kali Oreksi, liegt auf dem ersten Blick so in dem Trend, man nehme irgendeine Länderküche gerade und subtrahiere Fisch und Fleisch und dann ist das sowieso vegan, sowieso. Möchtest du mal haben?
Ja, unbedingt.
Da ist es.
Ach, das hatte ich ja auch am Tisch stehen, ja.
Mhm. Aber der ist Menschenrechtsaktivist, der Con Karapanagiotidis.
Mhm.
Der will was bewegen schon. Und der ist auch beruflich tätig in der Flüchtlingshilfe in Australien, so viel ich weiß. Und der möchte schon auch die Welt ein bisschen besser machen. Da gibt es sich, auch große Mühe, jedes Rezept auch für Veganer Alternativen zu bieten oder Menschen mit Glutenunverträglichkeit und er hat sogar eine Menge Tipps für Menschen mit Reizdarmsyndrom. Auch ist hier noch zu sagen, er spendet sein gesamtes Honorar 100% an die Flüchtlingshilfe, wo er auch tätig ist. Also, das ist ein Buch, da steckt viel Herzblut, Leidenschaft drin und aber auch viel Genuss. Das ist wunderbare griechische Hausmannskost und mal entgegen dem Klischee ganz ohne Fisch und Fleisch. Schöne Sache. Ich gab 8,1 bei Kaisergranat. Das wäre jetzt bei uns im Podcast schon eine 8 gewesen.
Mhm.
Es hat Gold gewonnen.
Mhm.
Mit 8,5 Punkten im Schnitt. Die Bücher und die Links könnt ihr in den Shownotes übrigens nachlesen. Mhm. Und natürlich alles auch unter, wie heißt die vom Deutschen Kochbuch, das heißt deutscher-kochbuchpreis.de. Mhm. Da stehen alle Bücher drin, da sind auch die Links zu den entsprechenden Portalen, wo man das kaufen kann.
So ist's.
Dann haben wir hier noch ein Griechenland-Buch, Hellas. Die Seele Griechenlands in 80 Rezepten von Chloé Monchalin und Benjamin Rousselet. Rousselet heißt er. So, sind tatsächlich zwei Franzosen. Es ist ein ungewöhnliches Buchformat. Es ist ein bisschen schmaler als normal, ein bisschen höher. Es ist eine super schöne, stimmungsvolle, soll ich es ja auch mal rübergeben, Aufmachung. Mhm. Die Fotografien finde ich top ästhetisch. Die machen echt sofort Bock auf Kochen und Essen und Griechenland.
Und Nachteil, das Buch bleibt nicht offen liegen. Ne?
Ja,
das hat man bei so Formaten immer. Ne?
Ja, einmal übers Knie legen und überdehnen, dann geht's.
Das mag ich ja auch ganz gerne mal.
Und was?
Übers Knie legen.
Ach so.
Ja, hast mich schon richtig verstanden.
Okay. Komm zuhören.
Ja. Kienzle.
Und hier sind sie alle, tatsächlich die ganzen Klassiker sind hier drin, ne? Die man so, auch so Flacki und Moussaka und alles, was man so kennt. Das ist tatsächlich ein Querschnitt durch die griechische Küche. Manchmal sind die ein bisschen modernisiert, zum Beispiel Moussaka haben sie ein bisschen abgeändert. Aber immer mit der Seele Griechenlands und das, obwohl die Autoren Franzosen sind, das fand ich einen wirklich gekonnten Überblick über die griechische Küche. Und ich gab diesem Buch nach Kaisergranatbewertung 8,6. Das wäre bei uns im Podcast eine 8 bis 8,5 gewesen. Wurde es ein Centerfold, was da ist, ein Souvlaki Centerfold.
Ein Souvlaki Centerfold. Das war doch mal ein Titel.
Aber. Ja, G. Gals Band oder so. Mhm. Ja, kann das sein?
Nicht singen, bitte.
Nein, warum nicht?
Nein, das ist okay, wenn du das nicht tust.
Es hat beim Deutschen Kochbuchpreis hat dieses Buch Bronze bekommen. Mhm. Bronze mit 8,3 im Schnitt. Dann haben wir noch zwei Bücher mediterran. Das eine ist Greekish von Georgina Hayden. Mhm. Das haben wir in Folge 63 besprochen. Mhm. Das hat Silber erreicht, tatsächlich mit 8,4 Punkten. Und die spanische Landküche, die haben wir in Folge 64 besprochen. Das hat Gold gewonnen mit 8,4.
Das hätte ich gedreht.
Punkten. Bitte?
Ich hätte das gedreht, tatsächlich. Ja, ich hätte Griechisch an die erste, aber das, so sind
ja,
die Empfindungen.
Ja, ja, ich finde spanische Landküche tatsächlich innovativer dadurch, weil es ungewöhnlicher ist im Sinne von traditioneller und rustikaler für Spanien, ungewöhnlicher.
Okay, also ehrlicher auch. Ne?
Ja.
Weil das ist Griechisch ja nicht, das wissen wir ja.
Und wir können doch einfach, weil Weihnachten ist, können wir doch ein Exemplar verlosen.
Oder? Mach das doch, Mensch.
Ja?
Ach, ich finde, mach das. Wie soll man das Hab doch mal ein Herz, Mensch. Ja. Zeig doch mal, weil bei mir gegenüber hast du es ja heute nicht, aber vielleicht den Menschen, die zuhören.
Wir haben uns doch lieb.
Naja, der eine sagt so, der andere so.
Also, mach doch einfach kommentiert spanische Landküche bei Instagram als Kommentar.
Ja.
Oder per Mail, wer nicht Instagram, kein Instagram hat, unter gewinnspiel@kochbuchcheck.de. Einfach, ne?
Einfach mal
und
machen.
Das Ganze macht ihr dann bitte bis zum zweiten Weihnachtstag, also 26.12. diesen Jahres.
Ja.
Die Adresse, aber bitte nur Leute mit Postanschrift in Deutschland, weil
bitte.
Das Porto ist teurer als das Buch.
Das ist dann nicht. Also wenn man uns gerade aus Australien zuguckt, das zuhört, das...
Nee. Das wird nichts.
Das wird nichts.
Nee. Gut. So. Dann, das war's schon mit Mediterran.
Ja, das war's.
So, dann willst du jetzt...
Ich würde jetzt meinen Vegan mal, weil nach Mediterran kommt Vegan, finde ich.
Okay, na dann.
Check 2.
Das ist jetzt eine ganze Menge. Wir haben tatsächlich nur ein Buch aus der Rubrik Vegan bisher bei uns gehabt. Wollen wir das gleich?
Nee, Ich
mach das der Reihe nach vielleicht, so wie ich diese Bücher hatte.
Ja.
Fangen wir mal mit einem Buch an, das mich leider gar nicht überzeugt hat.
Ja.
Darf ich das sagen so in diesem Duktus?
Ja. Ja.
Kommt von Alexa Hennig von Lange, bekannt als eigentlich als Schriftstellerin, als Autorin von Romanen, Büchern. Da feiert sie auch Erfolge.
In den 90er Jahren war sie, glaube ich, mit Benjamin von Stuckrad-Barre und dem und so ein paar anderen so Pop-Literatur.
So. Queen. Und jetzt hat sie sich gedacht, Mensch, oder sich gefragt, wie ich zurück zum Genussland finde.
Mhm.
Das steht auch drauf auf dem Buch. Das Buch heißt Relaxed Vegan, im Dumont Verlag erschienen. Relaxed, ich hatte meine Probleme mit Relaxed. Das Relaxed ist, was ist Relaxed für dich?
Entspannt.
Entspannt.
Aber ja, entspannt.
Mhm.
Wobei,
einfach vielleicht auch, lässig.
Wobei natürlich ihr erster Erfolgsroman hieß natürlich Relax. Ne?
Mhm.
So.
Gut, also es soll wohl einfach, leicht und so sein, leicht und frisch soll es sein. Das ist es meines Erachtens nach. Jetzt muss man mit diesen gesunden Sachen oder Gesundsprech ein wenig aufpassen. Das haben wir ja auch gelernt im Kochbuchpreis. Also es gibt wahnsinnig viel umstrittenes Kokosöl in diesem Buch. Sie hat ganz wenig, was ich finde, was im mediterranen Bereich ja sehr viel ist, also Olivenöl. Und wenn es nur Rapsöl ist oder mehrfach ungesättigte Fette, sie macht überall Kokosöl rein.
Mhm.
Dann schreibt sie, sie verzichtet auf Zucker, in ihrem eigenen Leben ganz viel auf Zucker, meint damit wahrscheinlich den gewöhnlichen Haushaltszucker. Wir hatten dieses Thema auch schon oft bei uns im Podcast, wo ich dich gefragt habe, naja, ist jetzt Fruchtzucker, ist jetzt, wie heißen diese ganzen Dattel, Ahornsirup, Dingsbumsirup, Tralala, Hopsaster-Sirup, Kokosblütenzucker, ist das gesünder? Es gibt darüber, wenn man auch ChatGPT fragt, gibt es da, also die Kalorienzahl ist die gleiche. Man sagt, es gäbe mehr Spurenelemente, wie auch immer, dann in diesen anderen.
Aber Zucker
anderen,
ist Zucker.
Aber Zucker, brechen wir es runter, ist am Ende
ist es erstmal
Zucker.
Kohlenhydrat und kalorisch hochkalorisch.
Wenn mir ein Autor sagt, in einem kleinen Ding, er verzichtet weitestgehend auf Zucker und reduziert das alles und hat dann in mehr als der Hälfte seiner Rezepte Zucker drin, dann fühle ich mich ein Stück weit veräppelt.
Okay.
Und das ist in diesem Buch so gegeben. Dazu kommt noch, dass ich mich, weil ich selber gerne mache, von Montags bis Freitags unter der Woche vegetarisch oder vegan mich ernähre, hinterfrage ich verschiedene Bücher, ob der Tatsache, wie ersetzen sie denn verschiedene Sachen.
Mhm.
Und ich finde es nicht schön, wenn man mit wahnsinnig vielen Ersatzprodukten arbeitet.
Okay. Das also, macht sie, ja?
Das macht sie. Und ganz viel... ja, was es da halt alles gibt. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, das macht es wahnsinnig so. Und dann viel Butter, viel Sahne, viel Reibekäse, viel Fett. Und dann gibt es dann so eine...
Aber vegane Butter.
Ja, natürlich, ja, klar, sicher. Aber das ist ja auch mit Kokosfett, mit Palmöl, ich weiß nicht, was da alles. Es gibt bestimmt auch gesündere Sachen, aber so. Und dann gibt es ein Kapitel, wo ich gedacht habe, ja, jetzt dreht sie komplett steil. Heilend und herzhaft. Wo ich dann gedacht habe, oh, das ist schwierig.
Hm.
Ja, sie schreibt ja auch, sie ist keine Ernährungsexpertin. Und dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht hätte sie mal eine gefragt, die sich auskennt.
Mhm.
Also, wie gesagt, wir wollen eigentlich nicht über Bücher sprechen, die wir nicht gut finden.
Ja.
Das wollen wir eigentlich nicht. Aber bei diesem Buch hatte ich wirklich das Problem, dass ich das echt ganz, ganz schlecht fand.
Okay.
So habe ich es auch bewertet. Ich gab diesem Buch leider nur 6 Punkte.
Ja.
Und im Kochbuchpreis hat es dann auch zu nichts geführt. Es gab dann insgesamt 7,3 Punkte. Es hat keinen Preis gemacht. So, vielleicht sehen es andere genauso wie ich. Aber man muss da auch ehrlich sein.
Ja, und
finde
das,
ich.
Ja, dafür sind sie auch dieses Jahr das erste Mal.
Und das ist auch das erste Mal.
Und
das muss ich auch sagen, es ist das erste Mal, dass wir über Bücher so sprechen, ne? Dass wir Bücher dann haben, wo wir sagen, oh, das ist nicht unser Ding. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Aber dann ist das so.
Also
wir haben, dafür gibt es auch andere Beispiele. Ich komme dann jetzt zu Healthy Made Simple von Ella Mills. Das ist ein Buch aus England. Da ist die Geschichte schnell erzählt. Sie ist auch Model und hat war sehr krank und hat sich selber dadurch geheilt, dass sie auf vegane Küche umgeschwenkt ist.
So, ja, okay.
Hm?
Ja, das ist immer was. Naja, das ist immer mit, das hatten wir auch im Interview, die Gesundheitsaussagen. Das
bewerte ich jetzt nicht. Das ist die Geschichte, die man am Anfang lesen kann. Das ist ihre Einleitung. Das ist die Geschichte, die der Verlag rausgibt. Das ist die Geschichte, die bei Amazon nicht so gut besprochen wird, ehrlicherweise, wenn man sich die Kritiken da anguckt. Aber es ist ein Buch, das habe ich auch gesehen. Es ist ein Buch, so ein, auf den ersten Blick würde man sagen, das ist ein amerikanisches Reader's Digest Buch aus den 80ern mit einer lächelnden Autorin, die rührt am Herd ihre Bohnen. Was mir bei diesem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, was bei dem ersten Buch, was wir besprochen haben, nicht der Fall ist, was mir hier sehr gut gefällt, sie hat wahnsinnig viele unterschiedliche Gemüsesorten. Mhm. Also sie versteift sich nicht nur auf die ständige Avocado und Schalala, sondern hier sind viele verschiedene Gemüsesorten. Sie arbeitet mit viel Gewürzen. Sie arbeitet mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Getreidesorten, Hülsenfrüchten, Zubereitungsarten. Sie schreibt fertig in 30 Minuten und weniger. Das ist natürlich, das ist vielleicht ein bisschen... muss man sportlich hinterfragen, ist sportlich ambitioniert, würde man sagen. Es gibt da so ein paar Gerichte, also wenn du alles vorbereitet hast, Mise en place ist das Geheimnis des Tages, dann funktioniert das mit Sicherheit, aber ansonsten ist das natürlich Quatsch. Auch ein Ding, wo man sagt, was ist denn das Negative? Ja, es gibt wahnsinnig viele alles in eine Schüssel Gerichte, also alles in eine Bowl, finde ich dann immer, das hat sich aber bei der veganen Küche, ist das auch so ein Thema, muss man aufpassen, dass alles in eine Schüssel immer kommt, finde ich dann auch nicht so gut, aber egal. Es ist ein schönes Buch, es sind 75 Rezepte, man kann es von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten durchkochen und es sind auch ehrliche Fotos da drin, also offensichtlich ist das eine ganz gute Geschichte.
Gut.
Den kannte ich noch gar nicht, im Berlin Verlag erschienen, kostet 25 Euro, hat beim Deutschen Kochbuchpreis nicht den letzten Platz,
sondern Bronze
gemacht. Genau, das kann man ja sagen. So, es geht weiter. Vielleicht hauen wir mal einen weg. Was wir bei uns schon hatten im Podcast ist Carlo Cao. Er ist Schweizer. Genussvoll, geschmackvoll, vegan. Der kocht in einem schönen kleinen Hideaway in der Schweiz vegane Küche und muss dort natürlich Besucher davon überzeugen, wie geil vegane Küche ist. Hat ein Kochbuch rausgebracht, ist im AT Verlag erschienen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, das kostet immer noch 36 Euro. Sehr schön in grün gehalten. Müssen wir jetzt nicht weiter besprechen. Hatten wir und ich habe das für ein sehr, sehr gutes Buch befunden, weil da richtig, richtig schöne vegane Gerichte drin sind. Und auch mannigfaltig und auch wenig Ersatzprodukte. Mhm. Darum geht es mir halt auch. Mhm. Und du hast es ja aufstehen, sag es.
Hat Gold gewonnen mit 8,5.
Ich habe es mir fast gedacht. Ich komme gleich zu meiner gefühlten Platz 2, aber jetzt zum gefühlten, beziehungsweise nicht gefühlten, aber jetzt zum Platz 'Aris Guzman. Tasty Treats. Vegane Küche für jeden Tag. Auch ein Verlag, den ich noch nicht kannte. Schweizer Verlag. Der Fona Verlag. Mhm. 35 Euro. Ich komme mit der Farbe nicht ganz klar am Anfang.
Leila ist geiler.
Wie?
Leila ist geiler.
Okay, nennen wir es Leila. Mit einem veganen, soll ein Rindertartar sein. Wer sich in der Schweiz auskennt, Rindertartar ist für die Schweizer immer erste Wahl im Menü. Also das haben die ganz oft, wenn du in der Schweiz, wenn du in der Schweiz essen gehst.
Ist das Caprese der Schweizer oder was?
Das ist tatsächlich so. Also ich war ja jetzt am Wochenende auch wieder in der Schweiz und dann gab es Essen und das Erste, was gereicht wurde, war Rindertartar.
Okay.
Das ist für die offensichtlich,
Gut. So. Ist aber natürlich kein Rindertartar.
Nein, hier drauf ist es keines. Sie ist, man muss sagen, sie ist Wahlschweizerin, hat dort auch ein Restaurant und sie kommt aus der Dominikanischen Republik. Man kennt sie möglicherweise, sie hat auch schon das Buch gemacht, ich komme nicht drauf, Jamaika, ist es Jamaika vegan oder ist es...
Moment, ich recherchiere
das. Guck mal, recherchiere mal kurz. Ich habe mir das auch nicht... Es steht ja bestimmt
Karibisch hier. Vegan.
Karibisch vegan. So, weil sie aus der Dominikanischen Republik kommt. Karibisch vegan. Das Ding war schon super. Ja, Tasty vegan. Sie schreibt vegane Küche für jeden Tag. Es ist eine seltsame Aufteilung in diesem Buch. Es geht los mit Vorspeisen, dann kommt Frühstück, dann kommt Hauptgang. Man muss es durchblättern, man muss warm werden. Man muss auch mit dem sehr offenen Layout.
Man sieht gerade eine Seite, wo gar nichts drauf ist.
Da steht das ist weiße, nichts drauf. Nein, das ist oft so. Man hat dann weiße Seiten und dann wieder groß geschriebene Sachen. Also man hätte dieses Buch, glaube ich, in so ein kleines DTV-Taschenbuch reinpacken können. Macht ja nichts. Ja. Es kommt auf die Rezepte drauf an und da muss ich leider sagen, hat mich nicht angefasst. Liegt aber daran, dass da so viele Zutaten drin sind, die man im gewöhnlichen Supermarkt nicht bekommt.
Okay.
Also da muss man ein bisschen googeln, da muss man ein bisschen gucken, man muss vielleicht mal in den Asiamarkt gehen. Jackfruit, gut, die kriegt man.
Ja.
Aber Semmelstoppelpilze habe ich dann gefunden und verschiedene andere Sachen. Da muss man erstmal googeln, wo kriege ich das, wie ersetze ich das.
Was ist das überhaupt?
Genau, was ist das? Ne? Die Semmelstoppelpilze wachsen, übrigens musste ich auch googeln, unter Buchen und Fichten. Also wenn man das kocht, sollte man mal in den Wald gehen.
Ja, Buchen sollst du suchen.
So, im Herbst.
Und Fichten.
Genau.
Ja.
Ne? Sie macht auch so ein Maniok-Schnitzel anstatt ein Sellerieschnitzel. Mhm. Also da weißt du, wo die Reise hingeht.
Ja, okay.
Kostet 35 Euro, habe ich gesagt, und hat im deutschen Kochbuchpreis auch Gold gemacht.
Mhm.
Dazu später mehr im Interview, weil es gibt auch Punktgleichstände.
Genau, erstaunlicherweise, obwohl die Jury so groß war.
Ja, das ist so. Das hat überrascht, aber es ist so. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was mich komplett überrascht hat.
Mhm.
Davon gibt es aber auch eine ganze Serie. Vielleicht hat der ein oder andere diese Serie auch schon mal irgendwo gesehen. Es gibt deftig vegan Orient, es gibt deftig vegan mediterran, deftig vegetarisch Alpenküche, deftig vegetarisch. Und daran schließt sich jetzt an, das haben wir jetzt dann zugeschickt bekommen und gesehen, deftig vegan für jeden Tag.
Mhm.
Und da muss ich, unkomplizierte, schnelle, einfach steht da drin von Ann-Kathrin Weber. Und die Fotos sind von Wolfgang Schaar. Zu den Fotos sage ich gleich noch was. Es ist im Becker Jöst Volk Verlag erschienen, kostet 30 Euro. Und mich hat es angemacht, weil ich einfach deftig vegan den Titel einfach geil fand.
Mhm.
Ja, so, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich doch mal wirklich gespannt, was da für Rezepte drin sind. Und ich kann dir jetzt schon sagen, vielleicht sage ich nicht so viel, aber dass wir das im Januar besprechen werden,
ja,
das ist das eine. Und dass ich jetzt schon wahnsinnig viel aus diesem Buch gekocht habe und ich wirklich begeistert bin.
Gut.
Also ich mag dieses Buch sehr.
Ja.
Ich möchte nur sagen, es ist ein, finde ich, schön gestaltetes Buch. Es hat wunderschöne Fotos drin, die dann alle so ein bisschen gräulich angehaucht sind. Also ich möchte mal fast sagen deftig. Das hat immer eine graue Unterlage. Deftig. Und was mir hier auch sehr gefällt, das haben wir ja auch, weil wir auch daraus kochen. Wir haben auch schon zusammen gekocht aus diesem. Das darf man ja alles sagen, ist ja alles gut. Auch hier viel verschiedenes Gemüse. Saisongemüse, viel Hülsenfrüchte, verschiedene Getreidesorten und das alles easy peasy zubereitet und eben kaum Ersatzprodukte.
Mhm.
Okay, was hier sehr eine große Rolle spielt, ist Tofu.
Mhm.
Wahrscheinlich, weil man so sagt, naja, das ist so der Fleischersatz, wenn wir so von deftig sprechen, dass man so ein Kaumund, wie auch immer, Gefühl hat. So. Ich habe aber ehrlicherweise die Gerichte mit Tofu noch gar nicht gemacht, weil die anderen Salate und Pots und Dinger und so weiter und aus dem Ofen und so weiter und fort viel geiler waren und auch ansprechender waren. Also eine Haselnuss-Polenta mit gebratenem Chicorée beispielsweise ist Geschmack in die Fresse.
Mhm.
Das ist wirklich gut.
Super.
Ja. Ich habe 8 Punkte gegeben für dieses Buch, weil es mich wirklich sehr begeistert hat. Es hat Silber bekommen und 8,1 Punkt beim Deutschen Kochbuchpreis von der Gesamtjury.
Da warst du mal im Mittelfeld.
Da war ich im Flow. Naja, aber jetzt mal Spaß ohne bei den anderen, bei dem ganz ersten. Das hat ja auch kein. Das ist alles gut.
Ja, okay. Genau. So. Gut, könnt ihr noch.
Das ist aber viel, ne? Das ist viel Holz, was wir beackern. Das ist viel Holz, Wahnsinn.
Ja.
Nur denn.
Ja, nur denn. Wir kommen jetzt mal ausnahmsweise zum
Check 3.
Orient ist das Thema.
Ja.
Ein wunderbares Thema, wie ich hat mir große Freude bereitet, das zu beackern. Und erstaunlicherweise ist Otto Lengi mit Komfort nicht in Orient einsortiert worden, wobei seine Küche auch sehr orientalisch ist. Also das sollte man schon, wenn man Otto Lengi mag, sollte man sich diese Bücher hier alle mal anschauen. Das Erste, was ich hier bespreche, ist Hier fließt die Liebe, persische Küche von Furuk und Sahar Sodui. Du möchtest es haben?
Ist das richtig ausgesprochen?
Bestimmt.
Ja, naja, sicher.
Mein Schutz, Jesus. Die Geschichte von den beiden ist ganz spannend. Das sind Zwillingsschwestern, Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, die haben wirklich in der Forschung gearbeitet. Mhm. Haben dann aber 2019 das Doctor und Doctor Middle Eastern Culture and Food Lab in Berlin-Kreuzberg gegründet, weil sie reden davon, es gäbe nichts Schöneres, als den Tisch zu decken, kreative Rezepte zu testen, Speisen zu garnieren und den passenden Wein zu wählen. Sie möchten jetzt also im Bereich Kulinarik forschen.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich fand jetzt leider von dieser Kreativität bei diesen Rezepten, die das jetzt verspricht, war jetzt nicht so viel zu spüren.
Okay.
Zum Beispiel sprachen die auch davon, dass es gibt da Hackfleischbällchen. Mhm. Und da hätten sie eine kreative Forschungsarbeit über monatelanges Tüfteln, hätten sie diese Hackfleischbällchen entwickelt. Mhm. Und das will sich mir nicht erschließen. Also,
okay.
Das verstehe ich. Das ist mir dann alles ein bisschen...
Sag mir bitte einfach, dass es nicht dein Buch ist.
Nee, es ist nicht so richtig mein Buch. Das ist...
Ich schon am Durchblättern.
Die Fotos sind so komisch, 70er-Jahre-Look.
Ja,
so,
ne? Und es ist alles trocken. Es ist alles trocken. Jedes Gericht, was du durchblätterst am Anfang, alles ist trocken. Da ist nicht Soße, da ist nicht Dressing.
Ja gut, aber das ist die persische Küche. Also da
die persische Küche.
Hast du keine Soßen. Persische Küche ist keine Soßenküche.
Okay, also gut. Also ich meine, es ist alles sehr trocken.
Also die haben Hier fließt die Liebe heißt ja auch der Untertitel oder Übertitel, und das ist sind schon durchaus interessante und berührende Texte. Alles sehr blumige Beschreibungen. Aber das ist schon eher dann ein so persische, ich sag mal Hausmannskost oder so. Ne?
Okay.
Also es ist ein schöner Einstieg in authentische, sage ich mal, soweit ich das beurteilen kann, persische Küche. Mhm. Ich habe dem immerhin noch 7,2 Punkte gegeben.
Oh.
Er wäre jetzt bei uns eine 7 oder so. Mhm. Hat Bronze bekommen beim Kochbuchpreis und 8,2 Punkte im Durchschnitt.
Kaka?
Ja.
Kaka ist nordiranischer Walnusskuchen.
Ja. Du bist in einer komischen Phase, oder?
Nein. Was bin ich denn für eine Phase? Ich blätter durch und komme auf Kaka.
Ja, ist das jetzt lustig?
Nein. Okay. Ich habe jetzt nur gesehen, dass... Warum? Ja, was willst du?
Nein, unsere 9-jährigen Zuhörer werden sich jetzt wegschmeißen vor Lachen.
Das ist so fassbar.
So, das Nächste.
Vanillekipferl.
Ja, ja. Spice Kitchen.
Spice Kitchen.
Genau.
So.
Von Sabrina Gayor. Die hatten wir in Folge 39 mit Persiana Everyday.
So. Und das war auch nicht so.
Das war ganz okay. Was ich damals so bemängelt habe, ist, dass es keine persische Küche war. Weil da war ganz viel Schwein dabei und ganz viel Seafood oder Meeresfrüchte, was nicht persisch ist.
Halt in mir nach.
Genau. Aber jetzt steht hier auch drunter 100 neue Rezepte, inspiriert von der persischen Küche. Und da ist man natürlich auf der sicheren Seite.
Da dreht man frei.
Ja, genau. Was sie aber auch noch schreibt, ist, dass sie dass sich ihre Rezepte ganz einfach umschreiben ließen mit einfach, aromatisch und günstig. Jetzt sind die Zutaten drin, sind aber wilder Brokkoli, Rumsteak und zum Beispiel... Hähnchen mariniert sie über Nacht in Maldon-Meersalzflocken. Also das hat mit günstig nichts zu tun. Das kann man machen, ne? Weil
macht aber keinen Sinn.
Das macht
oder?
Keinen Sinn. Nee,
okay,
das macht überhaupt keinen
Schön,
Sinn.
Dass du das sagst.
Ansonsten gibt es hier viel.
Kurz.
Bitte?
Ja.
Falscher Hase ist drin.
Ja, ja, das ist ja super.
Wie heißt
das? Ist ein
der?
Klassiker der 70er Jahre.
Ja, ich liebe falschen Hase. Mhm. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Mit dem Ei drin tatsächlich. Mhm. Ja. Also die macht viel, es ist tatsächlich sehr viel Fleisch drin. Ne? Mhm. Garnelen, viel Lamm, Kabeljau, Stubenküken, Lachs. Das ist auch zum Thema billige Lamm, alles günstig. Ne? Also das ist so ein Stubenküken ist nicht wirklich
nicht günstig.
Und Lachs, guter Lachs, ist auch überhaupt nicht günstig. Mhm. Und den, der günstig ist, den kann man nicht essen. Mhm. So, das alles ist auch wieder nicht authentisch, aber es ist immerhin inspiriert. Das ist, die hat aber auch so ein ganz ähnliches Storytelling wie gerade so viele englische Kochbücher. Das ist immer so in diesen Intros, wenn ich plötzlich 10 Gäste nach Hause komme, mache ich dieses Rezept immer, weil bla, dieses komische Gelaber, was ich denen nie so richtig abnehme, weil so oft wie die Gäste bekommen und wie viele Rezepte die dann immer machen. Und ich finde es ein bisschen komisch. Das ja, ist gerade aber so Trend, zumindest in England, ne? Ist mir so aufgefallen. Das war ja bei Greekish zum Beispiel, war es ja auch so. Ne? Und ja, die Taverne und die Großeltern.
Ja schon mal, wir hatten ja schon mal das Thema, dass wir diese Texte, die da sind, dass wir die mal analysieren wollten und die schrägsten ausholen. Ja. Ich finde immer, es geht so los mit, ich liebe dieses Gericht, weil es mir so viel Sonne in den Herzen
Tralala. Ja, und es erinnert mich an meine Kindheit.
Es erinnert mich an meine
Sussex
Kindheit.
Und, so, ja, und ja.
Dieses Bla.
Ja,
und das findest du doch hier bestimmt auch.
Ja, genau. Das meine ich. Ne?
Genau.
Ansonsten sind das viele sehr schöne Rezepte und da gibt es schon viel Nachkochreflex beim Durchblättern. Schönes Buch. Mhm. Ich gab dem Ganzen 7,7 Punkte. Das wäre bei uns 7,5. Ne? Das hat Bronze gewonnen mit 8,2 Punkten beim Deutschen Kochbuchpreis. Mhm.
Gut.
Gut, ne?
Das ist super.
So, das nächste. Honey. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Das ist die Wiege des orientalischen Kochens, Rezepte aus der ältesten Küche der Welt.
Von dem Verlag, aus dem es immer wieder mal Überraschungen gibt.
Matthai de Maillé, ja, Knesebeck Verlag.
Ja, genau.
Kostet 32 Euro. Mhm. Das ist ganz spannend, weil es geht hier, wie Sie behaupten, um die wohl älteste Küche der Welt. Und zwar die der Suryoye, das ist ein Volk, besser bekannt als Assyrer oder Aramäer. Das sind die Christen des Nahen Ostens. Mhm. Hani heißt übrigens guten Appetit auf Suray. Die Rezepte gab es bisher tatsächlich nur per Mundpropaganda. Und das ist eine bäuerliche Küche, ehrlich und unprätentiös. Die bewegende Geschichte von seiner Mutter erzählt er hier auch. Natürlich Flüchtlingsgeschichte und die leben inzwischen in Holland und kümmern sich da auch seit Jahren und Jahrzehnten um Flüchtlinge. Das ist alles auch geschrieben in schlichter Sprache, aber sehr authentisch. Und das Ganze ist orientalische Hausmannskost und teilweise... das ist teilweise sehr schlicht, wie so ein assyrischer Gemüsesalat. Das ist halt nur ein bisschen Tomaten und ein bisschen geschnippelt und quasi fertig. Das ist aber ein ganz tolles Layout und ganz großartige künstlerische Fotos, wie ich finde. Laut Autor sind die Fotos und die Grafik nicht von professionellen Food-Fotografen und Stylisten gemacht. Vielleicht ist das gerade ein bisschen das, was die Fotos ein bisschen anders macht. Du findest es nicht so doll?
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach mal so mit dem iPhone oder wie auch immer, das
würde
man ja dann sagen.
Nein, keine Food-Fotografen.
Ach so.
Auf Food-Fotografen. Das sind
okay,
schon Fotografen,
dass das einfach Fotografen.
Keine
ja, gut.
Food-Fotografen.
Ja, muss man jetzt Food-Fotografen?
Ja.
Okay.
Ja. Gut. Die Rezepte sind alle einfach zu kochen. Manchmal aber auch ein bisschen, ich sag mal, schmerzhaft authentisch. Wie zum Beispiel, es gibt so gefüllte Schafsdärme oder so. Mhm. Das muss man dann auch wollen. Es ist aber eine wahre Fundgrube für rustikale orientalische Rezepte. Und ich finde, man kann denen das gar nicht hoch genug anrechnen, wenn so Autoren sich da zur Aufgabe machen, so Rezepte mal der vergangenen Generation einfach aufzuschreiben und zu erhalten für die nachfolgenden Generationen. Also, ich habe dem ganzen Buch gegeben 7,9, das wäre 8 Punkte, 8 Pots bei uns. Ne? Mhm. Es hat Silber gewonnen mit 8,4 Punkten im Durchschnitt bei dem Deutschen Kochbuchpreis. Das nächste, vorletzte, dann haben wir es gleich geschafft. Ist zu viel?
Ich finde schon.
Ja?
Ist zu viel? Nein, ist gut. Ist dir jetzt irgendeins hängen geblieben bei dir, wo du sagst, das würdest du noch bei uns in einem Koch-Podcast besprechen wollen?
Ja, warte ab. Ach. Naja, weiß ich nicht, ob ich das dann nochmal mache. Irgendwie reicht es dann auch.
Ja.
Ja, für heute. Aber ich will weiter. Maidan. In Freundschaft essen. Lieblingsrezepte mit dem Aroma der Levante von Rose Private und Mara Stats. Mhm. Ich gebe es dir rüber.
Bitte.
Untertitel Lieblingsrezepte aus mit dem Aroma, Entschuldigung, Lieblingsrezepte mit dem Aroma der Levante. Mhm. Warum es so heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das Marketinggründe, weil die Autorinnen, das ist im Prinzip ein Reisekochbuch, die haben das alles bereist. Und da ist nämlich auch Nordafrika und das kulinarisch sehr spannende Georgien dabei. Beides gehört ja nicht unbedingt zur Levante. Mhm. Auch ein super schön gestaltetes Buch. Alles dunkle, so mystische Fotografien. Die Seiten sind in Sand- und Erdtönen gehalten, also die Papierfarbe. Das ist ästhetisch wunderbar. In der Küche allerdings ein bisschen schlecht zu lesen. Also der Kontrast ist nicht so gut. Also von der Funktionalität ist das ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen für so alte Männer wie wir, ne, die dann immer...
Hast du gerade gesagt, alte Männer wie wir?
Ja. Du bist auch nur 2 Jahre jünger, Patrick.
Ja, aber ich würde mich nie als alt bezeichnen.
Okay. Aber trotzdem haben wir beide eine Brille up the nose, ne?
Ja, das liegt daran, dass unsere Augen halt leider nicht mehr mitmachen.
Ja, und woran liegt das? Was? Am Alter.
Na, verrückt. Ist aber heute auch wieder gut.
Also, die Rezepte sind auf den Reisen der Autorinnen akribisch festgehalten. Und das ist ein weiterer wunderbarer Beweis, dass Kochbücher von authentischer Länderküche nicht unbedingt von Einheimischen geschrieben werden müssen. Und auch bemerkenswert, 2 Amerikanerinnen. Nicht, dass das jetzt despektierlich ist, aber dass die sich so... Das ist ja jetzt nicht typisch für Amerikaner, dass die über ihren Tellerrand hinaus und so viele Reisen machen und sich dafür interessieren. Wunderbar. Ganz toll. 8,1 Punkte habe ich gegeben. 8 Punkte, 8 Kochpots wäre es bei uns im Podcast. Mhm. Bronze hat es gewonnen mit 8,2 Punkten im Schnitt. Komme ich zum... Was ist?
Nicht, alles gut. Nicht. Nein, ich finde diese Bücher, wenn man die jetzt sieht, man sieht sie ja bei uns online, nur als Konglomerat von oben fotografiert. Ja. Ich befürchte, dass diese Bücher im Buchladen völlig untergehen. Ne?
Durch die Cover oder was?
Durch die Cover, durch
das sind nur Muster. Bei den beiden sind
bei den beiden jetzt nur Muster. No, bei dem Persisch.
Spice Kitchen ist sehr bunt.
Sehr bunt. Hier fließt die Liebe, persische Küche. Das ist jetzt ehrlicherweise, gut, das ist meine Meinung, aber es sind jetzt nicht Bücher, wo man sagt, oh, da greife ich jetzt mal hin, da blätter ich jetzt mal durch, oder? Würdest du sagen?
Ja, ich finde die beiden hier von Knesebeck, das ist schon, weil die so grafisch relativ schlicht sind, das finde ich schon cool. Da würde ich schon reingucken. Sieht edel aus. Für mich sieht das edel aus. Mhm. Und jetzt, wo du dann sagst Cover, haben wir jetzt hier zum psychedelischen 70er-Jahre-Cover.
Mhm. Oh ja.
Schön grün, pink, gelb Muster.
Oh wow.
Ne? Mhm. Levante vegetarisch. Über 140 genussvolle Rezepte, authentisch pflanzenbasierte Gerichte aus dem Orient. Mhm. Von Selma Hage. Erschienen im Faden bei ZS. Ach, was kostet das denn?
Geld.
Ich weiß nicht, was es kostet. Kurzen Moment. Es kostet 34 Euro. Mhm. Mhm. Das ist auch ein sehr ästhetisches und ganz toll gestaltetes Kochbuch von der Orient-Expertin.
Ja.
Die hat schon eigentlich die Bibel gemacht, die libanesische Küche, ein Must-Have für alle, die sich für orientalische Küche interessieren. Die ist ja schon über 80 Jahre alt, lebt inzwischen in England. Mhm. Die Fotos sind alle ganz toll. Da möchte man sofort reinbeißen. Da ist wirklich angenehm wenig Storytelling, aber auch hier ein paar einleitende Texte immer zu jedem Rezept. Und da sind aber dann wirklich mal Hinweise und Tipps und so, die wirklich Mehrwert haben. Mhm. Ganz tolle Rezeptsammlung der vielfältigen traditionellen orientalischen Esskultur, die ja sowieso schon traditionell mit sehr wenig Fleisch und sowieso Fisch auskommt. Und für mich ist das für jeden Liebhaber der levantischen Küche, also wieder Stichwort Otto Lengi, wer das mag, der sollte dieses Buch einfach mal besitzen. Ich finde, das hat das Zeug zum Klassiker.
Okay.
Dieses Buch. Hat bekommt von mir 9 Punkte bei der Vergabe beim Deutschen Kochbuchpreis. Wäre auch 9 Kochpots bei uns. Und hat tatsächlich auch Gold gewonnen mit einem Schnitt von 8,7. Ein ganz großartiges Buch.
Siehst du?
Na?
Kaufempfehlung.
Ja.
So.
Ja, absolut. So, und das war's dann schon. Ne?
Wirklich schön. Was mir hier gefällt, ist, dass das nicht alles trocken ist. Das ist schon.
Was ist denn da jetzt mit Soße? Ich weiß nicht, was du immer meinst.
Schatzemann, guck doch mal hier. Da fließt doch was. Das ist bei Kichererbsen, da ist doch was hier, da. So, so das ist doch, das meine ich. Meine nicht Soßenküche. Ja. Ich rede doch nicht von Teller, wo Fleischsoße drauf ist. Sondern die Bilder, die wir eben gesehen haben. Trockenes Modelsalat, Salat ohne Dressing. Das ist doch, ne?
Ja.
Von den Bildern her.
Ja,
das fasst mich nicht an.
Okay.
So, das fasst mich an.
Okay.
Ich finde das Layout hier, oder das
Cover
ein bisschen
Ja, das ist aber das fällt auf.
Das fällt auf und das nimmt man in die Hand und denkt so, wow.
Ja.
Also, ich finde ja sowieso, man sollte sich ein bisschen umorientieren. Hat man 2, 3 Otto Lengi Bücher, ja, dann kann man auch das 4. von mir aus erholen. Aber man kann mal ein bisschen über den Tellerrand schauen.
Ja.
Man kann wirklich über den Tellerrand
schauen. Das ist ein Tipp.
Ja.
Absolut. Ja.
Ja.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wer unbedingt Fleisch haben muss.
Der macht Hack dazu.
Ja, nein, der kann sich auch hier das von das Spice Kitchen von Sabrina Gayor kaufen. Die hat viel Fleisch und Fisch dabei. Mhm. Also wer da nicht drauf verzichten kann, da ist das die richtige Wahl.
Mhm.
So.
So.
So sieht's aus.
Wir haben aber jetzt auch mal einen rausgehauen. Das haben wir noch nie gemacht.
Ja, vielleicht war es zu, war das zu anstrengend?
Ach, ich sag mal so, das ist viel Holz.
Ja.
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 So ist aber da sieht man mal, wie viele Kochbücher noch so erscheinen, die an vielen einfach vorbeigehen.
Ja, ja, ja.
Das sind ja ganz, ganz viele. Wir haben ja jedes Jahr sind das 2000, die
über
da 2000 die auf den Markt kommen.
Ja.
Und
der Markt hat sich schon bereinigt. Früher gab es diese ganzen kleinen Heftchen, ne? Die sind alle weg. Da hat sich der Markt quasi bereinigt, weil durch Internet.
Aber gibt's nicht diese Leckerheftchen? Also gut, das ist jetzt wie Magazin, so wie Essen und Trinken und sowas.
Denen geht's allen schlecht. Die werden über kurz oder lang auch, sag ich jetzt mal. Also ich wünsche es ihnen nicht, aber Print geht's schlecht. Aber es gab früher die GU-Ratgeber, die sind noch ein bisschen so, ne? Diese kleinen, aber die gab es früher ganz viel, ne? So in der Form. Ne? Die sind,
das stimmt, ja.
Die sind alle verschwunden, aber tatsächlich über 2000 Kochbucherscheinungen. Wahnsinn. Wir werden nicht arbeitslos, Patrick.
Nein, nein, das ist absolut richtig. Ich habe gerade mein Essen- und Trinken-Abo gekündigt.
Ja, okay. Warum?
Ach, ich weiß nicht, ich werde überschwemmt von. Ich werde überschwemmt.
Ja.
Und das hat mich so, ich weiß nicht.
Naja gut, jetzt sind wir auch in der Situation, wo wir echt
ich kann aus der Zeitung eigentlich auch nicht mehr kochen. Geht nicht mehr.
Wobei die gut sind, ne?
Essen und Trinkrezepte sind
gut.
Das ist auch Feinschmecker, gucke ich ab und zu noch rein, muss ich aber sagen, bei 10 Euro für so eine Zeitschrift bin ich
sehr aufgebracht. Und auch hier Grüße gehen raus, Herrn Spielhage, der ehemalige Chefredakteur, den habe ich kennengelernt auf der Veranstaltung.
Ja.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ich war auf der Preisverleihung,
konnte nicht, weil ich war.
Du warst verhindert. Genau.
Ich war.
Ja,
man hört es ja bei uns beiden jetzt auch.
Ne? Ja, das ist schade, weil es war eine tolle Veranstaltung.
Ja.
Es ist immer wieder ein tolles Familientreffen, mit wo man jedes Jahr...
Tolle Weine.
Ich
hatte keinen schlechten Wein.
Ja, gut. Also, aber man trifft Menschen da, die man einmal im Jahr sieht und das ist eine große Familienfeier. Das ist ganz toll.
Grüße gehen raus.
Ganz viele Autoren, alle Verlage, die was auf sich hatten, sind da vertreten und das ist ganz wunderbar.
Ich fand es auch sehr schade.
Ja, nächstes Jahr wieder, oder?
So ist's.
Aber wir haben uns mit Ben unterhalten über den Deutschen Kochbuchpreis.
Das ist so.
Und da hören wir doch mal rein, oder?
Das Interview.
Ja, herzlich willkommen, Benjamin Cordes.
Ja, ja. Der Deutsche Kochbuchpreis, Ben.
Ja, genau. Cheforganisator und Gründer von kaisergranat.com und auch vom Deutschen Kochbuchpreis. Jetzt gerade am 27. November war die große Verleihung des Deutschen Kochbuchpreises in der Hamburger Hobenkök. Wahrscheinlich dein Jahreshöhepunkt, nehme ich mal an, ein bisschen, oder?
Für mich auf jeden Fall ein Höhepunkt. Und ich glaube, mittlerweile kann man sagen, auch für viele der Leute, die da waren und die was mit Kochbüchern zu tun haben.
Ja, das glaube ich. Wie ist es denn für dich gelaufen? Bist du zufrieden
mit der diesjährigen? Ja, bin ich. Also ich bin jetzt nicht frei von Selbstkritik, aber in Anbetracht aller Umstände bin ich schon zufrieden. Also wir wollen jetzt keine Zeit darauf verwenden, über die Bahn zu meckern, aber die hat ja auch an dem Tag einiges durcheinander geworfen. Sind letztendlich, glaube ich, fast alle angekommen, aber viele so auf den letzten Drücker. Unter anderem auch Stefan und Lars, die sind ja drei, sprechen wir vielleicht noch drüber. Oh. Und dass die beiden quasi auch erst eine Stunde vorher angekommen sind, war so natürlich nicht geplant. Was schon eine Auswirkung auf die Vorbereitung für die Veranstaltung. Und angesichts dieser Umstände, glaube ich, haben wir es gut über die Bühne gebracht.
Okay, dann lass es doch direkt mal, wer sind denn Stefan und Lars? Das sind deine Mitstreiter, ne?
Ja, genau. Also wir haben 2017 begonnen. Hm. Ja, die Idee ist, glaube ich, 2016 entstanden, aber 2017 haben wir begonnen. Und ich habe mit Stefan Spiegel beim NDR volontiert. Wir sind also Journalistenkollegen. Er arbeitet mittlerweile in Mainz bei Funk. Und ich erinnere mich gut an die Situation, wie ich ihm von meiner Idee erzählt hatte, was mit Kochbüchern zu machen. Und wenn ich ihm das nicht erzählt hätte oder es ihn nicht gäbe, wäre daraus quasi ein klassischer Blog geworden damals. Und er hatte die Idee, für die ich ihm auch bis heute dankbar bin, das ein bisschen größer aufzuziehen. Also Blog haben wir es sowieso nie genannt, sondern verstehen es eher als Portal. Das ist jetzt auch nicht der schönste Begriff, aber es ist ein journalistisches Angebot für Kochbuchrezension. Und das war dann eben seine Idee, das vernünftig und professionell aufzuziehen. Und deswegen hat er dann noch Lars Lübcke dazugeholt. Der ist bei uns für alles Technische zuständig und so teilen wir uns quasi auf. Also ich hatte die Idee, Stefan hat sie weitergesponnen, hat Lars dazugeholt und zu dritt ergänzen wir uns halt gut. Und
ja, du sprichst jetzt aber vom Kaisergranat zuständig. Ne?
Das richtig, ist, genau, ja.
Genau, weil der Deutsche Kochbuchpreis ist ja gar nicht mal so alt, den gibt es ja erst seit 2020, glaube ich, die erste Veranstaltung. Ne?
Genau, und zwar haben wir schon 2017, also als wir mit Kaisergranat, um es jetzt nochmal zu sortieren,
ja.
Wir betreiben kaisergranat.com, das Portal für Kochbuchrezensionen. Mhm. Und mit diesem Portal sozusagen sind wir Ausrichter des Deutschen Kochbuchpreises. Gut. So ist der Zusammenhang. Mhm. Und wir haben Kaisergranat 2017 begonnen und vielleicht in einem leichten Anflug von Größenwahnsinn oder so bereits 2017 unsere Kochbücher des Jahres benannt.
Mhm.
Ich glaube, es hatte gar keinen weiteren offiziellen Titel. Und damals haben Stefan und ich uns zusammen mit unserem MacBook in ein Restaurant hier in Hamburg gesetzt, was es leider schon nicht mehr gibt. Harko hieß das und haben einen Livestream gemacht. Hinter uns in der offenen Küche wurde gekocht und wir haben vorne referiert, was unsere Lieblingsbücher sind. Und ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir hatten. 20 vielleicht.
Ja.
War nicht so schwierig, wie es jetzt sind. So hat das 2017 begonnen. 2018 bereits haben wir eine Veranstaltung hier in Hamburg gemacht mit der Kitchen Guerilla.
Mhm.
Das sind mal zwei Brüder gewesen. Das sind immer noch Brüder, aber die haben sich geschäftlich getrennt. Und die hatten quasi auch eine Eventfläche und sind bekannt für eine spannende Crossover-Küche, so mit Levante-Anklängen, so ein bisschen, aber sehr international aufgestellt. Und mit denen, beziehungsweise bei denen, haben wir 2018 auch unsere Lieblingskochbücher vorgestellt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie wir das genannt haben. Aber da hatten wir auch schon 60 Gäste.
Okay, ja,
und das
okay,
war total nett.
Okay.
2019 hat gar nichts stattgefunden. Und 2020 beziehungsweise 2019 hatten wir dann die Idee, die wir 2020 umgesetzt haben, dass wir gedacht haben, es gibt ja noch gar keine Auszeichnung, die diesen offiziellen Titel trägt, Deutscher Kochbuchpreis. Wir nehmen für uns in Anspruch, das umfangreichste und auch aktuellste Angebot für Kochbuchrezensionen zu sein. dann ist es doch jetzt nicht so abwegig, dass wir auch diejenigen sind, die den Deutschen Kochbuchpreis vergeben. Ja, und dann haben wir den zusammen gezimmert, wobei das mir und uns, glaube ich, nicht so schwer gefallen ist, den architektonisch sozusagen zu gestalten und aufzubauen. So wie er jetzt ist.
Ja, aber es ist mittlerweile...
Ein letzter Satz noch, 2020 ja. haben wir rein offline, nicht offline, sondern online begonnen. Wir erinnern uns an alle an Corona.
Ach.
Und deswegen gab es dann die erste Verleihung mit Präsenz 2021. Okay. Das heißt, dieses Jahr war der 5. Deutsche Kochbuchpreis, aber der 4. mit einer Preisverleihung.
Okay, dafür ist das ja, hat sich schön entwickelt, muss ich sagen.
Und das ist, ihr habt ja jetzt alle eigentlich einen anderen Job. Und du hast gerade gesagt, Vorbereitungszeit. Ich stelle mir das wahnsinnig viel Arbeit vor, ne?
Das ist eine zutreffende Beschreibung. Also man müsste eigentlich mal gucken, wie viele E-Mails Lars und ich hin und her geschrieben haben. Stefans Einsatz kommt immer nach dem Kochbuchpreis, weil er für alles Bürokratische und Finanzielle und so weiter zuständig ist. Und Lars und ich haben uns wirklich, also wir hätten wahrscheinlich auch genauso gut chatten können, statt E-Mails zu schreiben, aber da ist viel hin und her gegangen. Und ja, was ist das Aufwendigste an der Geschichte? Also es beginnt ja mit der Zusammenstellung der Jury, in der so gute Leute wie ihr vertreten seid. Und
um uns zu finden, ist nicht so schwer, oder?
Nein. Wir sollten über die Jury auf jeden Fall später noch sprechen.
Ja, das ist
ein sehr, sehr elementarer Bestandteil des Ganzen. Also dann ist es die Zusammenstellung der Jury, von denen wir relativ viele Leute brauchen, um die Menge an Büchern und Rubriken bewerkstelligen zu können. Wenn die Jury zusammengestellt ist, geht es ja an die Nominierung. Das passiert alles ziemlich parallel. Also der heiße Zeitraum beginnt ab September. Dann gehen die Nominierungen raus an die Verlage. Ich lege sehr viel Wert auf individuellen Kontakt zu den Verlagen. Also ich schicke da jetzt keine Standardmail an alle raus. Einzelne Bausteine. Wie sagt man? Elemente der E-Mails sind natürlich klar, aber jeder wird hier individuell angesprochen. Dann sind die Nominierungen raus. Dann kommt der Versand der Bücher. Und das Tolle ist ja, dass die Verlage wirklich toll kooperieren und mitmachen und so weiter.
Dankbar sind, ne? Sind wahrscheinlich auch sehr dankbar.
Auch, ja. Zum Glück. Oder erfreulicherweise sehr. So, aber dann kommt die große Klippe und das ist halt der Versand bzw. die Logistik. Die Verlage schicken dann die Bücher an die Jurymitglieder und prozentual gesehen, bezogen auf die Menge der Bücher, die unterwegs sind, klappt es eigentlich schon ganz gut. Aber weil eben so viele Bücher unterwegs sind, gibt es eben auch viele, die nicht ankommen. Und ihr wisst das aus eigener Erfahrung, der Zeitplan ist wegen der Aktualität des Preises, also Nominierungszeitraum endet Ende Oktober, Verleihung ist schon Ende November, drängt dann die Zeit und dann, das ist wirklich der nervigste Teil, muss man sagen, den Büchern hinterher zu mailen und zu gucken, wo die geblieben sind und nochmal welche auf den Weg zu bringen. So. Genau, aber ja, es ist viel Arbeit und es ist so ein bisschen wie ein Berg, den man hochklettert. Aber wenn man ganz oben ist, kann man ihn einigermaßen entspannt runtersegeln und das, dann erntet man so ein bisschen von der Arbeit und es macht richtig Spaß.
Ist das eigentlich leicht, die ganzen Bücher in einzelne Rubriken einzuordnen? Kriegt man alle Bücher in eben die entsprechenden Rubriken? Das stelle ich mir auch schon schwierig vor, oder?
Ja, ist es. Also überwiegend zum Glück nicht. Überwiegend ist das Profil der Bücher klar. Schwierig wird es da, wo Bücher zwei Themen haben. Und dann stellen wir uns die Frage, sind die beiden Themen sozusagen gleichberechtigt nebeneinander? Konkretes Beispiel hat dieses Jahr die Rubrik Deutschland gewonnen, deftig vegetarisch Heimatküche, Anne-Kathrin Weber, Bäcker Jost Volk Verlag, deftig vegetarisch Heimatküche, da stehen zwei Themen gleichberechtigt nebeneinander, das Vegetarische und das ist Heimat, sprich deutsche Küche ist. Deswegen ist dieses Buch in zwei Rubriken nominiert. Es gibt aber mittlerweile gefühlt zu jeder Länderküche ein vegetarisches Buch. Und wenn man das Prinzip nicht sehr hart anwenden würde, hätte man auf einmal zig Bücher, auf die das zutrifft und die dann schwer einzuteilen sind.
Bedeutet, Patrick, wenn wir unser Buch schreiben, dann müssen wir das so konzipieren, dass das möglich
dass
ist,
wir auf jeden Fall fünf
Kategorien abdecken.
Genau. Ja. Exakt. Heimatküche, vegan, glutenfrei.
Deutsch.
Und
apropos glutenfrei.
Deutsch und viel backen.
Wenn man sich die Charts anguckt, ist ganz viel Gesundheitsbücher dabei.
Ja.
Die fehlen komplett. Warum?
Gut beobachtet. Die waren mal dabei und wir haben die rausgenommen, nicht weil auch gute Bücher dabei wären, sondern weil es ja unglaublich viele sind, aber weil es auf eine Art auch ein heikles Thema ist. Also wenn man die Bücher beurteilen kann, dann für uns, für den Deutschen Kochbuchpreis, dann kann man sowieso nur die eine Hälfte des Inhalts beurteilen, nämlich die kulinarische Qualität. Aussagen zu den Gesundheitsversprechen und so weiter wären, wenn man kein Arzt ist, aus unserer Sicht unredlich.
Und selbst dann?
Ja, unter Umständen sogar auch dann, ja, genau. Und bis vor, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, 2-3 Jahren, also das kann man auch offen erzählen, hatten wir die Rubrik noch drin und dann gab es Juryurteile eines Jurymitgliedes, die so voller justiziabler Vorwürfe waren. Also ich sage an dieser Stelle ausdrücklich nicht, ob die gerechtfertigt waren oder nicht, aber sie hatten juristisches Potenzial, dass wir gesagt haben, bevor wir hiermit weitermachen, beenden wir diese Rubrik noch an dieser Stelle.
Verstehe.
Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ja. Also wenn das jetzt wie so ein Anti-Entzündungsbuch vom Lafer, ich meine, ich weiß, was willst du dann schreiben? Ne, was willst du schreiben?
Ja.
Ich hatte ja dieses Jahr, ich will sagen nicht, welches Buch das ist, aber ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch das, wo du denkst so, wow, du guckst die Rezepte an und denkst so, ja, das ist, wenn du andere Bücher im Vergleich hast, die sich mit der gleichen Küche beschäftigen und da geht einer so, denkst du so, was schreibst du dann? Ne? Das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig.
Ja, das ist nicht einfach.
Nicht einfach. Nicht einfach. Vor allen Dingen, es soll ja, du darfst ja zwar werten, aber du darfst dich nicht überhöhen ein Stück weit. Ne?
Mit der Sache. Wie wählst du denn die Jury aus?
Bei der Jury kommt es uns in erster Linie auf Perspektivenvielfalt drauf an. Also die Jury ist ja in vielerlei Hinsicht sehr bunt. Wenn man jetzt mal mit den Geschlechtern beginnt, sind wir nicht unstolz darauf, dass sie mindestens gleich besetzt ist. Mhm. Im konkreten Fall sogar ein leichtes Übergewicht bei den Jurorinnen. Das ist schon mal das Erste. Das ist aus unserer Sicht aus zwingend. Und dann hängt es ein bisschen von den Rubriken ab. Es gibt Rubriken, die besetzen wir ausschließlich mehr oder weniger mit Fachleuten. Das ist zum Beispiel Brot und Wein. Mhm. Und es gibt ein paar Rubriken, da kann man auch Allrounder sozusagen besetzen. Dazu würde ich euch jetzt mal zählen.
Mhm. Ja, das war ja auch so kommuniziert, genau.
Ja, und dann gibt es Profis in dem Sinne, dass sie Journalisten sind. Und es gibt Laien in dem Sinne, dass sie Hobbyköche sind. Oder also Profis als Journalisten oder Profis als Köche und Laien als Hobbyköche zum Beispiel. Mhm. Und dann erlebt man, wenn die Juryurteile kommen, immer wieder Überraschungen, aber zum Glück überwiegend positive. Dass auch Leuten, oder wo man weiß, die haben keine journalistische Praxis, dass sie trotzdem in der Lage sind, sehr gute Urteile zu schreiben. Also um mal das konkrete Beispiel Hobbyköche zu nehmen, das ist für mich persönlich eigentlich so die größte Entdeckung der letzten Zeit. Und zwar habe ich, das kann ich hier auch offen darlegen, die Jurymitglieder in der Facebook-Gruppe Kochbuch versus Küche, glaube ich, heißt sie, gesourced, könnte man neudeutsch sagen. Da die Einträge in der Gruppe werden mir sowieso angezeigt und irgendwann merkt man so, diese Person fällt schon dadurch auf, dass das gut aussieht, was sie macht, aber nicht nur, weil sie es hübsch anrichtet, sondern weil sie augenscheinlich in der Lage ist, vernünftig aus den Büchern nachzukochen und das auch zu bewerten. Mhm. Und dann sind jetzt glaube ich 4 oder 5 Leute in diesem Jahr gewesen, die angeschrieben und das würde ich als Erfolg verbuchen. Das ist genau das, was ich eingangs mit der Perspektivenvielfalt meinte, die bringen nochmal eine andere Perspektive. Mhm. Und so blickt eben jedes Jurymitglied mit einer eigenen Perspektive auf die Bücher. Und da kommen mal sehr ähnliche Ergebnisse, mal sehr unterschiedliche Ergebnisse bei raus.
Das mit den Hobbykoch war ja auch quasi unser Ansatz, dass wir uns gesagt haben, wir sind ja beides auch Hobbyköche, dass wir gesagt haben, ja, aber die Bücher sind für uns geschrieben. Also nehmen wir uns einfach heraus, die auch bewerten zu dürfen.
Ne? Ja, vor allen Dingen kochen wir ja auch aus diesen Dingen.
Ja, ja,
das haben wir ja uns auf die Fahne geschrieben, dass wir sagen, also wir schreiben nicht nur drüber, sondern wir kochen draus. Mindestens drei Gerichte, damit wir sagen können, okay, wo geht die Reise hin?
Ja. Das ist ja auch ein Riesenunterschied, ob man daraus kocht oder ob... Schön.
Keine Ahnung. Aber das ist doch hübsch. Jetzt müsst ihr schnell Audiodeskriptionen nachliefern.
Ja, jetzt muss ich, ja, ich muss. Nee, manchmal geht's, aber so. Es geht nicht immer.
Also da gingen jetzt Ballons.
Ja, es ging gerade Ballons durchs Bild.
Es ging gerade Ballons durchs Bild. Das ist zauberhaft.
Das ist ja auch schön.
Ja, wunderschön ist das.
Dieses Jahr war noch das erste Mal, glaube ich, pro Kategorie 5 Juroren. Bisher waren es immer nur 3.
Nee. Hat sich. Wir haben mal mit 3 begonnen
okay.
Und die letzten beiden Jahre waren es 4.
Ah, okay.
Und jetzt sind wir bei 5.
Bei 5. Hat sich das bewährt? Ist das gut?
Ich finde ja. Also der Gedanke dahinter ist ja, dass je mehr Stimmen man hat, desto aussagekräftiger wird aus unserer Sicht das Urteil. 2 sind besser als 1, 3 sind besser als 2 und so weiter und so fort. 10 wären auch besser als 5 und 100 wären besser als 10. Aber wir sprachen ja schon über den Aufwand und irgendwann muss man da einen Strich drunter ziehen. Und deswegen haben wir das Ziel, unser selbstgestecktes Ziel von 5 Jurymitgliedern pro Rubrik dieses Jahr erreicht und wollen das und werden das halten. Hat sich das bewährt? Ich finde ja, man hat halt einfach nochmal eine Stimme mehr. Und was aber der erstaunlichste Effekt war, davon hatte ich bei der Preisverleihung auch berichtet. Wir sind ja alle 3 unterschiedlich mathematisch begabt, aber jedenfalls keine professionellen Mathematiker. Und wir hatten in den vergangenen Jahren durchaus mal Punktgleichstände. Mhm. Und wir waren uns alle 3 sehr sicher, wenn wir mehr Leute haben pro Rubrik, wird dieser Fall seltener eintreten.
Dazu muss man noch sagen, dass es hier um Kommastellen geht. Ne? Also die Benotung ist mit Komma, mit Dezimalstellen. Eine Stelle hinter Komma.
Eine Nachkommastelle.
Ja.
So, was ist passiert? Wir haben viel häufiger Punktegleichstände gehabt dieses Jahr. Ich habe mir wirklich die Haare gerauft und wusste erst nicht so richtig, soll ich das jetzt gut finden oder schlecht finden? Und dann haben wir relativ intensiv hier intern debattiert und überlegt, was machen wir? Spielen wir eine zweite Kommastelle aus? Das wäre das Naheliegendste gewesen. Dann wären die Zahl der Punktgleichstände auch noch nicht auf 0 gewesen, aber natürlich signifikant verringert. Aber wo würden wir dann landen? Das würde bedeuten, dass Platz 1 zum Beispiel 0,02 Punkte vor Platz 2 liegt. Und wir reden ja hier nicht von einem 100-Meter-Lauf, wo es um Hundertstel Sekunden ankommt, sondern um Kochbücher, wo, das muss man ja klar sagen, bei aller Objektivität auch Subjektivität im Spiel ist. Und dann zu sagen, dieses Buch ist klarer Sieger, weil es 0,0, so, also ist, glaube ich, klar. Und dann haben wir gesagt, es bleibt jetzt so. Und wir finden auch, es entspricht auch dem Geist der Preisverleihung. Also wer schon mal dabei war, weiß, dass es, ich will jetzt nicht wieder diesen olympischen Geist bemühen, aber es ist ja doch ein sehr schönes, freundschaftliches, fast familiäres, sagen viele, Verhältnis. Man freut sich miteinander. Und dann ist das so. Dann sind die Bücher gleich gut und man freut sich gegenseitig. Insofern haben wir damit jetzt in unseren Frieden gemacht und bleiben dabei.
Jetzt möchte ich mal über die Preisträger sprechen. Wenn diese Urteile dann gefällt worden sind, sind dann alle begeistert, freuen sich oder gibt es welche, die dann, eben hatten wir es von rechtlichen Schritten, die dann rechtliche Schritte einleiten? Gibt es da irgendwelche Begebenheiten, wo man sagt, oh, der ist jetzt aber steil gegangen?
Ja, man kann die Frage nicht beantworten, ohne unsere eigene Verantwortung zu erwähnen. Wir können ja nicht die Juryurteile einfach da rein copy-pasten und so lassen, sondern die werden alle redigiert. Mhm. Es wird dabei natürlich nicht Einfluss auf die Wertung und die Aussage genommen, aber es wird natürlich auf sachliche Richtigkeit geachtet. Und da hat es im vergangenen Jahr einen Fall gegeben, wo mir persönlich eine Darstellung durchgerutscht ist, die faktisch falsch war. Und da hat sich die entsprechende Autorin sehr freundlich zurückgemeldet und darauf hingewiesen. Und das haben wir korrigiert. Weitere Rückmeldungen zu den Juryurteilen landen bei uns erstaunlicherweise selten oder wenig. Wenn man aber Instagram und so weiter verfolgt, taucht es immer wieder auf, dass daraus zitiert wird und dass die Autorinnen und Autoren sich sehr darüber freuen. Mhm. Und ich würde daraus, dass nicht so viel davon zurückkommt, würde daraus nicht schließen, dass es nicht gelesen wird. Da bin ich sehr wohl der Meinung. Also ich stelle mir das ehrlich gesagt auch ziemlich spannend vor, wenn wir an dem Abend so gegen 23, 24 Uhr die Noten und Texte freischalten, wie die Leute dann lesen, was über ihre Bücher geschrieben wird.
Ja, ich weiß auch, letztes Jahr gab es eine Autor oder Autorin, das will ich jetzt nicht weiter, die war oder er war sehr enttäuscht, ne? Gibt es natürlich auch.
Ne? Na klar.
Der oder diejenige hat sehr damit gerechnet, einen Preis zu bekommen, aber das gehört dann dazu.
Ja, es ist für uns natürlich auch unterschiedlich. Manchmal denkt man einfach, ja, es ist einfach, die Reihenfolge ist genauso, wie sie gehört. Das ist aber ja nur die Reihenfolge. Das andere ist ja auch noch, wie werden die Urteile dann oder wie fallen die schriftlichen Urteile aus? Und da gehört es auch zu unserer Verantwortung, dass jede Kritik berechtigt ist, die begründbar ist. Schmähkritik ist was anderes, das kann man nicht zulassen. Und es hat auch in diesem Jahr Jury-Texte gegeben, die, wollen wir es mal so formulieren, in ihrer Pointiertheit sehr ausgeprägt waren, die gerade noch okay waren. Aber es gibt halt auch Grenzen so, ne?
Das stelle ich mir sehr schwer vor.
Ja, ich glaube, da kommt es uns dann schon zugute oder mir zugute, dass ich journalistisch ausgewählt bin, würde ich sagen.
Ich weiß zum Beispiel auch, letztes Jahr hatte ich auch eine Formulierung drin, die, also nur um das mal auch zu verdeutlichen, die war tatsächlich von mir recherchiert, aber ich hatte es natürlich nicht angegeben, die Quelle. Das hattet ihr dann also ein bisschen abgeschwächt, ne? Also ich hatte dann zum Beispiel gesagt, dass das Rezept gibt es schon seit über 100 Jahren, habe ich behauptet, ohne Quelle. Das habt ihr was abgeschwächt. Aber das war recherchiert, aber das habe ich auch verstanden.
Ne? Verstehe, aber also, guter Punkt. Ne? Also Quellen sind natürlich immer wichtig.
So. Ja.
Das ist einfach ein Grundprinzip. Trennung von Meinung und Tatsache. Tatsachen müssen belegt werden. Die Meinung kann jeder haben, wie er lustig ist. Sie muss aber als Meinung für den Leser oder die Leserin erkennbar sein.
Es ist ja mittlerweile ein tolles Branchentreff geworden. Ne? Das ist ja wirklich so ein Familienfest quasi, wo man sich trifft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das macht immer großen Spaß, da zu sein. Und ich saß auch wieder unter ganz vielen tollen Leuten.
Du hast wieder Freunde getroffen.
Ja, und neue gefunden. Und,
so.
Wie wichtig ist denn eigentlich für den Handel die Auszeichnung? Bekommt ihr da Feedback?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner für. Ich kann nur so viel sagen, als dass die Akzeptanz in der Verlagsbranche für den Preis merklich wächst. Und das machen wir auch daran fest, dass die Verlage Gebrauch machen von den Siegeln. Also es gibt ja die Siegel in Gold, Silber und Bronze. Und ich bin immer zu faul, das richtig auszuwerten. Aber die werden von Jahr zu Jahr beliebter und von den Verlagen. Da muss man eine Lizenzgebühr für entrichten. Und das wird getan. Und das ist die Antwort, die ich darauf geben kann und aus der ich schließe, dass die Bedeutung für den Preis groß ist und tendenziell wächst.
Und das Besondere bei eurem Preis ist ja, dass die Nominierung nichts kostet. Ne? Ich glaube zum Beispiel, es gibt noch den anderen großen Preis, Konkurrenzveranstaltung von der GAD zum Beispiel. Da wird für die Nominierung bezahlt, ne? Wie für viele andere Preise auch. Das ist ja bei euch nicht der Fall, sondern tatsächlich die Bücher, die bei euch unter kaisergranat.com sehr gut abgeschnitten haben, die sind nominiert.
Ja, kann ich auch gerne erklären.
Ja.
Unser Leitmotiv ist für die Nominierung der Bücher für den Deutschen Kochbuchpreis ist einzig und allein die Qualität der Bücher entscheidend. Das kann man sich sozusagen als Merksatz irgendwo hin tapezieren. Was wollen wir damit sagen? Ob ein Buch nominiert wird, ist nicht davon abhängig, ob ein Verlag diesen Schritt tut, erstens, und zweitens dafür auch noch Geld bezahlt. Weil das ist irrelevant. Und wir screenen, muss man wirklich sagen, sämtliche Kochbuch-Neuerscheinungen, die in Deutschland pro Jahr oder jedes Jahr rauskommen. Das ist relativ simpel, weil wir einen Zugang haben zum VLB, Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das muss man einfach nur filzen quasi. Und die Bücher, die wir nicht sowieso schon haben und die uns aber relevant erscheinen, bestellen wir dann noch. Also da würde ich behaupten, entgeht uns nichts. Das führt dazu, dass zum Beispiel, also dass jedes Jahr jedes Jahr Bücher nominiert sind aus Verlagen, die man im Zweifelsfall vielleicht vorher noch nicht kannte, geschweige denn die Autorin oder den Autoren. Mhm. Dieses Jahr zum Beispiel Cocktails in Berlin, Bebra Verlag. Kommt es kein Buch, was aus einem typischen Kochbuchverlag oder aus der Kochbuchecke käme. Aber Platz 2 in der Rubrik Getränke und ganz sicherlich auch verdient.
Mhm. Und ähnlich auch der Publikumspreis, der ja auch für einiges Erstaunen gesorgt hat, auch vor Ort. Mhm. Da ist das ein bisschen anders. Da wählt ihr Autoren aus, die bei Instagram sehr erfolgreich sind.
Mhm. Ja.
Und da ist ja schon auch erstaunlich, dass die auf den letzten Rängen dieses Publikumsvotings fast ausschließlich sehr bekannte, sag mal, Fernsehköche jetzt ein bisschen despektierlich liegen. Und da doch, das war, ging doch ein großes Raunen rum, dass die Siegerin, Aisha heißt sie, glaube ich.
Aisha, richtig.
Genau. Mhm. Dass die das gewonnen hat, und zwar mit Riesenabstand.
Ja, mhm. Dieses schwarze Ding, ne?
Ja, genau. Mhm.
Spannendes Phänomen. Ja. Also ich muss auch da ganz offen sagen, dieses Buch war zwischenzeitlich ja auf Platz 1 der Kochbuch-Bestseller. Mhm. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, ich finde es gut, ich finde es solide. Das wäre jetzt nicht mein persönliches Lieblingsbuch, aber es ist ein Buch, was aufgrund seiner Qualität absolut seine Berechtigung hat. Ja, jetzt ist das aber keine typische, ich denke jetzt mal sozusagen laut oder erzähle, wie ich gedacht habe, ist aber keine typische Kochbuchautorin. Ist das nicht ein Fremdkörper? So, und dann ist man ganz schnell so bei dem Gedanken, ja, will man jetzt eigentlich so lieber unter sich bleiben, so in der Kochbuchbubble, und das ist so, da kommt keiner rein, closed shop. Und dann, das war mein Gedanke. Und dann war aber die Antwort auch sehr schnell klar, auf keinen Fall. Also, das kann man nicht machen. Und das ist der deutsche Kochbuchmarkt. Diese Bücher haben ihre Berechtigung, und zwar nicht nur kommerziell, sondern in diesem Fall auch qualitativ, mhm, jenseits aller subjektiven Geschmäcker. Mhm. So. Und dann gehört das damit rein. Mhm. So, und warum hat sie gewonnen? Weil sie es auch geschafft hat, ihre Leute zu mobilisieren. Mhm. Also es ist, wenn man, also es waren ja 20 Bücher nominiert. Die Reihenfolge nach Followern wäre schon so, dass sie da auf Platz 1 gewesen wäre. Alle anderen wären in Bezug auf die Insta-Fan-Zahl sozusagen, mhm, wäre die Reihenfolge eine ganz andere. Es ist also ein bisschen vergleichbar mit einer politischen Wahl. Es reicht nicht, wie viele Mitglieder, Fans und so weiter du hast, sondern du musst sie auch dazu bringen, abzustimmen. Mhm. Und die Faustformel ist einfach nur die Nominierung zu reposten, kannst du auch knicken, kannst du lassen. Das bringt gar nichts. Mhm. Sondern du musst aktiv aufrufen, mindestens schriftlich, besser noch, indem du dich selbst
fernmündlich
zu Wort meldest, ein kleines Reel machst, ein kleines Video und so weiter.
Du musst aber am Ende auch ein gutes Buch haben, ne? Also das, richtig. Das hinterfrage ich schon bei den ganzen, also gerade beim Publikumspreis, was ich mir da durchgeguckt habe, habe ich schon gedacht, die haben wir ja auch alle, und wir haben auch überlegt, also nicht alle, also aber wir haben viele einfach nicht besprochen, weil sie halt einfach nicht gut sind, weil sie wirklich einfach, in unseren Augen muss man ja mal dazu sagen, sie sind einfach nicht gut.
Ja.
Aber also heißt das denn jetzt im Umkehrschluss auch, dass so Sachen wie Otto Lengi und Jamie Oliver eigentlich immer gesetzt sind? Ja.
Nominiert sind?
Ja, ja.
Ja, lass mich dazu zwei Sätze sagen. Also ich stimme dir prinzipiell zu, die Mehrzahl dieser 20 nominierten Bücher treffen auch nicht meinen Geschmack. Nein. Aber sie sind trotzdem aus meiner Sicht keine per se schlechten Bücher. Und in der Tat, also man kann ja auf unserer Seite kochbuchpreis.de alle Kriterien, wie die Nominierung zustande kommt und so weiter, transparent nachlesen. Und dort steht auch, dass der übliche Nominierungsmechanismus, der für die thematischen Rubriken Italien, Backen, Brot und so weiter gilt, für den Publikumspreis nicht gilt. Der ist davon getrennt zu betrachten. Und das ist, wir verstehen das auch ein bisschen als eine Bühne für Bücher, die eben in den anderen Rubriken nicht vorkommen. So. Mhm. Ja, und ja, das ist irgendwie auch ganz, auch ganz nett. Ja. Ja. Wir sind aber, was den Publikumspreis angeht, noch nicht am Ende unserer Beratung angekommen. Also das kann auch sein, dass sich das weiter ändern wird oder anpassen wird.
Ein atmendes System.
so.
Schön ausgedrückt.
Ist das eigentlich alles, ist das ein Geschäftsmodell? Ist das mehr Hobby, mehr Passion oder ist das tatsächlich ein Job? Wie ist das?
Ja.
Ihr arbeitet ja noch nebenher, ne?
Richtig. Ich finde es auch gut, dass solche Themen mal angesprochen werden. Es soll kein Geschäftsmodell sein, aber die Arbeit für den Kochbuchpreis muss bezahlt werden. Mhm. Und auch im fünften Jahr, wir wollen kein Mitleid, aber auch im fünften Jahr ist es bestenfalls ein bezahltes Hobby. Mhm. Also wenn man alles zusammenzählt, sowohl finanzielle Ausgaben, wir gehen ja wahnsinnig in Vorleistung, nächster Brocken ist die Veranstaltung, die sich auch nicht selbst trägt. Also wir gehen finanziell in Vorleistung und natürlich mit wahnsinnig vielen Arbeitsstunden. Und wenn man alles zusammenzählt, habe ich noch nicht, ehrlicherweise. Also wir machen schon eine grobe Rechnung.
Nee, aber
wenn man auch Auswirkungen aufs Privatleben auch noch mit dazu zählen würde, wäre die Rechnung noch ungünstiger. Mhm. Also um die Frage nochmal konkret zu beantworten, im Moment ist es ein bezahltes Hobby. Wir wollen da besser werden. Dafür brauchen wir Sponsoren, weil wir weder die Siegel signifikant teurer machen wollen, die Eintrittspreise für die Verleihung, die wir leider erheben müssen, auf keinen Fall. Die sollen auch nicht steigen. Aber irgendwo muss es herkommen. Insofern hoffen wir, dass die Sponsorenlage besser wird und wünschen uns das sehr.
Mhm. Ja. Wie viel kochst du eigentlich persönlich?
Wie viel ich koche oder wie viel ich aus Kochbüchern koche?
Nee, erstmal das Erste. Kochst du bist du jeden Tag oder?
Das würde den ganzen Podcast jetzt in den Abgrund reißen, wenn ich sagen würde, ich hasse Kochen.
Ich fände es lustig.
Ja. Wäre eine gute Pointe.
Ja. Schlusssatz. Ja. Ich hasse Kochen.
Nein, ich beziehungsweise wir hier kochen sehr viel und sehr regelmäßig und wenn, dann in der Regel auch aus Kochbüchern, insbesondere abends, weniger mittags. Also ist ja die Frage von Homeoffice und nicht Homeoffice. Ja. Und vor allen Dingen auch am Wochenende. Mhm. Und
du hast wahrscheinlich auch den Zwang, immer aus Kochbüchern und auch aus neuen Kochbüchern kochen zu wollen, zu müssen oder so? Also das geht mir zumindest.
Ja, das ist so, aber ich finde es herrlich, dass wir sprechen. Es gibt so viele Sachen, über die ist so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, über die man jetzt mal richtig sprechen muss. Und zwar, wie man sich vorstellen kann, steht bei mir das eine oder andere Kochbuch.
Ja. Das wäre also meine nächste Frage gewesen als Selbsthilfegruppe, weil ich kenne ja jemanden, also bei uns ist das ja so ein Running Gag geworden, wer ist eigentlich der Sammler und wer ist der bessere Koch? Also der eingefleischte Hörer kann es sich denken.
Ausgeschüttelt vor Lachen, aber dann kannst du doch erstmal den Gast ausreden lassen.
Nein, ich wollte wissen, das war die Zwischenfrage, wo sammelt man die dann, wo stellt man die denn hin? Also ihr habt ja noch viel mehr Kochbücher als hier als wir.
Ja, also ich kann berichten, dass meine Kochbücher in einem Regaltyp namens Billy stehen, der sich dafür doch sehr gut eignet. Nicht das Regal macht die Wand schön, sondern die Bücher darin. Mhm. Wenn man die noch farblich ordnet und nach Rubriken und so weiter.
Das ist das Schöne am Billy, dass das Regal immer mehr verschwindet, je mehr drinsteht, ne?
Exakt, das ist der Effekt. Und kleiner Tipp noch, nicht alle Fächer vollstellen, sondern auch mal halb leer lassen oder Bücher quer hinstellen. Dann ist es nicht so eine platte Wand, sondern echt ganz hübsch. Wie viele das sind, weiß ich nicht. Zurück zur Frage. Das ist der Horror, wenn man vor dieser Kochbuchwand steht und nicht weiß, wo man anfangen soll. Und dann nimmt man das erste, irgendwie nichts Richtiges drin für heute. Mhm. Nächstes Buch, passt aus dem und dem Grund auch nicht. Nächstes Buch. Das ist wirklich zum Haare rauf, wo du denkst, also was ist denn los? Ich habe hier quasi die Auswahl der besten Kochbücher der letzten Jahre und finde jetzt kein Rezept.
Auch das ist das Schlimmste, wenn Gäste kommen und ich soll jetzt mal so vier Gänge kochen. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Lass doch mal den Gast aussprechen.
Ja, Lösung.
Mein Lösungsvorschlag, ich weiß nicht, ob es die endgültige Lösung ist, Komplexität reduzieren und sich von vornherein auf ein oder wenige Kochbücher festlegen und sagen, Scheiß, egal was kommt, aus diesem Buch wird gekocht.
Sehr gut.
Und du blätterst, sonst kommst du nie ans Ziel.
Ja, muss ich nur noch entscheiden. Das
ist ein guter Tipp für euch, Kochbuchsammler.
Ja, ja.
Sehr schön.
Ja, ja.
Aber wenn wir doch bei den Kochbüchern jetzt sind und wenn du das kleine, feine Billigregal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur ein Billigregal ist von den letzten Jahren. Das kann
Nein, das ist das Modell. Es sind natürlich mehrere Exemplare.
Mehrere Billigexemplare. Sehr schön. Man wohnt ja auch gerne in Billy. Aber gibt es denn, weil wir das uns immer fragen, gibt es denn kann man ein Kochbuch benennen, wo man sagt, boah, das ist mein Lieblingskochbuch, wenn man so viele da hat?
Echt klassische, gar nicht erwartbare Frage.
Ja.
Ja, das ist leider die gar nicht erwartbare Frage, die wir am Schluss, gegen Schluss immer stellen.
Ja. Kann ich nicht seriös beantworten. Ja. Wenn ich es dann doch müsste, würde ich sagen, Tanja Grandet.
Okay.
Also zwar, ja. Sind ja, ich muss mal kurz überlegen. 1, 2, 3 oder 4. Also insgesamt hat sie mehr geschrieben, aber 4 relativ ähnliche vom gleichen Format. Sehr schönes, handliches Format.
Einfach Tanja hieß das letzte, glaube ich, ne?
Korrekt.
Ja.
Klingt so ein bisschen nach Pferdezeitschrift. Ist es auch mal nicht. Und es ist wirklich, also ich will es jetzt nicht schon wieder mit Otto Lengi vergleichen, aber es ist eben genau das, was man sich so wünscht im Alltag. Es ist alltagstauglich. Die Zutatenlisten sind nicht exorbitant lang, aber man entdeckt immer wieder was Neues und es macht super Spaß und es ist wunderschön fotografiert. Ein sehr schlichtes, sehr klares Layout. Mhm. Diese ruhige Ästhetik der Bilder, herrlich.
Ja, das geht mir ähnlich. Ganz tolles Buch.
Das heißt, Ben ist auch mehr vegetarisch unterwegs.
Ja, hier zu Hause 99% quasi. Mhm. Ich habe kein Bedürfnis, das zu kompensieren, aber in der Tat, es ist dann, ich denke immer so, was denken eigentlich Leute von mir, mit denen ich essen gehe? Die müssen denken, ich würde jeden Tag ein halbes Schwein essen. Mhm. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber unterwegs dann halt irgendwie schon, ne? Und dahinter stecken mehrere rationale oder irrationale oder nicht rationale Überlegungen, aber es ist am Ende ganz einfach auch eine Frage der Verfügbarkeit. Also wir haben hier einen Bioschlachter. Bio begrüße ich prinzipiell, aber wir wissen alle, das macht alleine noch keine gute Fleischqualität. Und das steht der Sache auch so ein bisschen im Wege.
Und wo wir doch gerade bei Plattitüden und erwartbaren Fragen sind, kommt natürlich schon die Frage, wann kommt denn dein eigenes Kochbuch raus?
Ja, es wird nie erscheinen. Stefan hat das mal angeregt, der meinte, ja, lass uns doch mal irgendwie von den besten Büchern des Jahres die Rezepte zusammenfassen und so weiter. Das halte ich aber aus unterschiedlichen Gründen für keine gute Idee. Also ich finde, das forderst fast auch ein bisschen, das ist jetzt keine Kritik an Stefan, aber ich finde es zuvorderst fast ein bisschen anmaßend. Also es gibt die Leute, die das professionell machen und die es überwiegend sehr, sehr, sehr gut machen. Ich glaube nicht, dass man da auf uns wartet und sehe das nicht und in einem Markt mitmischen, den wir gleichzeitig auch aus der anderen Seite kritisieren oder journalistisch bearbeiten, da halte ich das für keine gute Idee.
Sehr gut, das ist ab sofort meine Standardantwort auf die Frage. Das ist sehr gut.
Der Michelin würde ja auch kein Restaurant aufmachen.
Ne? So ist es.
So. Ne? Da haben wir doch so die Plattitüden.
So, ich glaube, das war's. Patrick, brennt dir noch was auf der Seele?
Viel.
Ja? Dann lass
nein,
los.
Das brennt eher was an in der Küche vielleicht.
Okay, dann. Ben, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, ja, sehr gerne.
Musst du noch irgendwas loswerden, was wir nicht besprochen haben?
Nö, aber es wird sich ja alles so ein bisschen weiterentwickeln und dann können wir uns nochmal lose für die Wiederauflage verabreden.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ne? Und dann wünsche ich noch viel Erfolg, auch mit Kaisergranat und allem, was du vorhast und machst und tust in deinem Leben. Und sage dann bis spätestens Ende nächsten Jahres.
Sehen wir uns wieder. Frohe Weihnachten.
Ja, genau.
Das wünsche ich euch auch und danke euch.
So, jetzt haben wir viel geredet, ne? Mhm. So, das war's für dieses Mal, würde ich sagen, oder? Oder willst du noch ein bisschen über meine Vanillekipferl herziehen?
Nein, sind es nicht wert, dass ich darüber rede.
Ach so, ja, ist klar. Ist klar.
Nein, ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
Okay, dann war es
das. Das war's, das war ordentlich Holz. Ja. Ich hoffe, man konnte mitschreiben oder man hat da was von behalten.
Ja. Ansonsten schaut ihr in die Shownotes oder unter deutscher-kochbuchpreis.de.
Da sind definitiv alle Bücher auch zu sehen.
Ja.
Und auch die ganzen Bewertungen kann man sich da
anschauen. Ja, genau. Genau. Lesen und auch
von den einzelnen Jurymitgliedern tatsächlich.
Genau.
Genau.
Die Links findet ihr, wie gerade gesagt, in Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da gibt es auch ein paar Rezepte aus den Büchern. Auch hier aus den Büchern haben wir einiges gekocht. Könnt ihr da nachschauen. Mhm. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten und sagen tschö und adieu.
Ja, und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Stimmt, wir haben jetzt Weihnachtspause.
So.
Wir haben Weihnachtspause.
Ist so.
Frohe Weihnachten.
Wir hören uns im Januar wieder.
Ja, so ist's. Mhm. Im Januar? Ja, im Januar. Ja, Ende Januar wird das.
Wird das
ja, so das wird so. Mhm. Genau. Und denkt an die an das Gewinnspiel. Ne?
So. Die Landküche.
Die spanische Landküche. Ne? Einfach spanische Landküche bei Instagram.
Du kannst jetzt die Zeit nutzen und mir mein Weihnachtsgeschenk geben.
Nee, das muss ich noch basteln.
Ach so.
Ne? Muss Backen. Ich noch Vanillekipferl.
Oh, okay. Also dann.
So.
Habt euch Party. Lieb.
Ja.
Ja. Und passt auf euch auf. Ja. Bleibt gesund.
Schöne Weihnachten.
So ist's. Ne? Chimes.
Chimes. Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.